die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Tja. Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Wenn diese Wahrheit uns so richtig erfüllt, was könnte hier sichtbar werden? Im Namen Jesu. Ich würde es uns, unserer Gemeinde, unserer Kirche und vor allen Dingen den Menschen wünschen. Apostelgeschichte 3, 1 bis 10. Petrus und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Das ist 15 Uhr am Nachmittag. Kaffeetrinkzeit. Wer geht da schon zum Tempel, zum Gebet? Petrus und Johannes taten das. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte, bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel. Lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Seit seiner Geburt gelähmt, etwa 40 Jahre lang, dieser Mann, der da jeden Tag an den Tempel gebracht wird. Wie lange wird er da abgelegt worden sein? Wie viele Jahre? Jahrzehnte vielleicht, Tag für Tag, um dort um Almosen zu betteln. Das Einzige, was er an Einkommen hat. Und er ist darauf angewiesen, dass andere ihm geben. Angewiesen auf diese kleinen Zuwendungen, die aber keine Begegnung sind. Keine Beziehung zum Geber bedeuten. Die wiederum sehen im Almosen geben eine religiöse Praxis. Es gehört dazu, Almosen zu geben. Eine gute, eine vorgegebene Übung mit Gutschrift auf das himmlische Konto. So der Gedanke dahinter. Der Gelähmte hat also den Blick auf das Almosen, auf das Empfangen des Almosens, weil er es zum Überleben braucht. Und die anderen wollten damit etwas für ihr Heil tun, die Möglichkeit aufbessern. Und täglich kommt es zu diesen Zuwendungen zwischen, soll ich es so nennen, Begegnung zwischen dem Gelähmten und denen, die an ihm vorübergehen und Almosen geben. Aber eine wirkliche Begegnung vollzieht sich nicht. Und für den Gelähmten heißt das sowohl, es entsteht keine Beziehung zu den Menschen, die an ihm vorübergehen oder Almosen geben, und es entsteht keine Beziehung zu Gott, weil da ist er genauso ausgeschlossen. Als Gelähmter bleiben ihm die Tore zum Tempel verschlossen. Er darf nicht hinein. Und das Hineingehen in den Tempel bedeutet ja, in die Gemeinschaft Gottes kommen. Beziehung zu Gott haben. Wenn Johannes und Petrus auf dem Weg sind in den Tempel, um zu beten, heißt das, sie treten in Beziehung zu Gott. Sie leben diese Beziehung und dieser Gelähmte kann es nicht. Er wird bis vor den Tempel getragen, aber hinein darf er nicht. Und es ist ihm im Grunde genommen alles verwehrt. Er ist ausgeschlossen. Er ist ein Außenseiter und doch zugleich von anderen Menschen abhängig. Mag sein, dass er sich über die Jahre arrangiert hat mit diesem Zustand, in dem er lebt, oder sich daran gewöhnt hat. Aber vielleicht, nein, gewiss sogar, wird in seinem Inneren dieses tiefe Verlangen, diese tiefe Sehnsucht, dieser Wunsch nach echter Begegnung und Beziehung sein. Der Wunsch, dazu zu gehören. Wer hat diesen Wunsch nicht, dazu zu gehören? Teil der Gemeinschaft zu sein. Und da wird auch der Wunsch bei ihm sein, auch geistlich dazu zu gehören. Und selbst Zugang zum Tempel zu haben, dem zentralen Ort der Begegnung mit Gott. Aber wenn er jetzt so 40 Jahre alt ist, wahrscheinlich hat er das alles schon abgeschrieben. Das wird ja sowieso nicht mehr werden. Und in seinem täglichen Trott, in seiner täglichen Gewohnheit des Almosenerbitten, geraten Petrus und Johannes in sein Blickfeld. Und dann kommt der Petrus daher, unterwegs zum Tempel, zum Gebet, sieht diesen Gelähmten, er weiß, der bittet um Almosen und sagt, Gold und Silber habe ich nicht. Hallo, Petrus, geht's nicht noch ein bisschen dicker? Kannst du nicht doch ein bisschen mehr auftragen? Also es ist schon ein bisschen heftig was. Gold und Silber habe ich nicht. Wer hätte das auch erwartet? Wie kommt der Petrus darauf, das zu sagen? Ich weiß es nicht. Aber er tut es. Er sagt es, Gold und Silber habe ich nicht. Kann ich dir nicht geben. Vielleicht hätte der Gelähmte geantwortet, Kleingeld tut's auch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht umsonst ist, dass Petrus sagt, Gold und Silber habe ich nicht, weil Gold und Silber ist ja schon etwas Wertvolles. Aber dann sagt, was ich habe, das gebe ich dir. Und im Grunde genommen sagt er damit, das, was ich dir anbieten kann, ist mehr als Gold und Silber. Weit mehr. So heißt er den Gelähmten zunächst einmal, die beiden anzuschauen. Sieh uns an. Das, glaube ich, ist das erste Mal, dass der Gelähmte das hört, dass ihn jemand anspricht und sagt, schau mich an. Im Grunde genommen schwebt über so einer Situation die Scham. Die Scham des Gelähmten, jemanden anzublicken, der ihm da ein paar Münzen gibt? Oder ist vielleicht auch die Scham derer, die Almosen geben, den anzuschauen? Und da kommt jemand daher und sagt, schau uns an. Und das tut der Gelähmte, er blickt den Petrus an und den Johannes an. Er muss ja nach beiden hingucken, er kann nicht beide gleichzeitig, doch kann er, aber wenn er wirklich hinschauen will, in die Augen schauen will, da muss er jeden einzeln anschauen. Und das tut er. Er schaut sie an. Was heißt das? Der Gelähmte wird gesehen, er wird wahrgenommen von Petrus und Johannes. Er wird ernst genommen, er wird angesprochen. Und indem sie sagen, schau, oder Petrus sagt, schau uns an, geschieht ein Moment der Würde und der Achtung. Das ist das erste Wunder, das dieser Gelähmte hier erlebt. Er wird beachtet. Es wird ihm Achtung entgegengebracht. Und damit erhält er ein Stück seiner Würde wieder, die er da über die Jahre scheinbar wohl verloren hat. Und dann heißt Petrus den Gelähmten aufzustehen und umherzugehen. Aber das Wichtige daran ist, dass er sagt, im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Und dann reicht er ihm die Hand und richtet ihn auf. Moment. Da fehlt doch was. Da fehlt der Akt des Glaubens dieses Gelähmten. Oder? Ich höre, lese hier nichts davon in diesem Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe. Und dann hilft ihm der Petrus auch noch auf, anstatt dass er selber aufsteht, wenn er schon sowas zugesprochen kriegt. Ja, es kommt nicht, zumindest hier nicht, es kommt nicht auf den Glauben des Gelähmten an, der wird den noch gar nicht haben. Aber Jesus Christus tut etwas an ihm. Und wenn wir weiterlesen, nachdem er aufgestanden ist, mit in den Tempel gegangen ist, herumspringt, wie sollte er auch anders, wenn er wieder laufen kann oder überhaupt laufen kann? Und die Leute aufmerksam werden, fängt Petrus an zu predigen. Es gehört nicht zum Text heute, zum Predigtext. Aber Petrus fängt an zu predigen von Jesus, wer Jesus ist, was sie Jesus angetan haben, dass er auferstanden ist. Und dass er diesem Gelähmten den Glauben zuspricht. Das ist ja das zweite Wunder. Aus uns selber heraus können wir nicht glauben an Jesus. Er muss es tun und er tut es auch. Wir können es gar nicht. Wir können nur Ja sagen, wie wir es vorhin gesungen haben. Wir können nur Ja sagen zu dem, was er tut, wo Jesus in Vorleistung geht und schon gegangen ist. Wir können es annehmen. Auch dieser dann ehemals Gelähmte kann das dann annehmen. Aber in diesem Augenblick, da hat er es noch nicht. Aber Jesus für ihn hat es. Und er gebraucht den Petrus. Und der Petrus macht etwas zur Rettung dieses Mannes, was er selber erlebt hat. Er greift nach dessen Hand und zieht ihn hoch. Da dachte ich, das kommt mir bekannt vor. Nämlich als Petrus, wie er so war, mit seinen großen Worten, zu Jesus sagte, wenn du willst, dann heiß mich aus dem Boot über das Wasser zu dir kommen. Und Jesus sagt, na dann komm. Dann komm halt. Und Petrus steigt aus dem Boot aus und geht auf Jesus zu und dann schaut er auf das Wasser und denkt, geht doch gar nicht. und beginnt zu sinken. Was macht Jesus? Er greift nach ihm und zieht ihn hoch. Das ist das, was Petrus erlebt hat und was er weitergibt an diesen Gelähmten. Petrus hilft diesem Gelähmten auf die eigenen Füße. Und das heißt aber auch, dass er ab jetzt ein Leben auf den eigenen Füßen leben darf und muss. Er braucht keinen, der ihn tagtäglich noch dorthin trägt. Er kann selber Verantwortung nehmen für sein Leben. Das ist wieder Würde, die er empfängt. Dieses Wunder, hineingenommen zu werden in die Verantwortung seines Lebens, selber Leben gestalten zu können, hingehen zu können, wo er will, hingehen zu können, wohin ihn der Heilige Geist führen wird. Das wissen wir ja nicht, aber wenn er anfängt zu glauben an Jesus, wird das geschehen. Und gleichzeitig muss er lernen, auf seinen eigenen Füßen zu stehen und zu gehen und zu leben. Aber Jesus schenkt ihm das, dieses neue Leben, diese neue Verantwortung für sich selbst. Und da wird deutlich, dieses Heilungswunder an dem Gelähmten hat Konsequenzen. Hat Konsequenzen für diesen Menschen, der gelähmt war. Er wird in die Selbstständigkeit gerufen. Und gleichzeitig steht ab jetzt der Weg in die Gemeinschaft offen. Er kann in den Tempel. Und das heißt eben auch, die Begegnung und die Beziehung zu Gott ist ihm nicht mehr verwehrt. Sie ist ihm gegeben, indem er jetzt nicht mehr gelähmt ist. Und das alles im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Da ist mehr als ein Heilungswunder. Das ganze Geschehen, was hier ist, ist eine Ansammlung von Wunder für diesen Menschen, was an ihm geschieht, was ihm ermöglicht ist und was offen ist. Ihr Lieben, diese Wunder gelten für uns auch. Diese Wunder, dass der Zugang, der uns verwehrt gewesen ist zu Gott, durch Jesus ermöglicht wurde am Kreuz. Das ist ein Wunder. Klar können wir sagen, es ist Gottes Liebe. Wie sollte denn anders? Nein, er hätte auch anders gekonnt, hat aber nicht, hat sich anders entschieden für uns zu berühren. Und jeder Einzelne, der erfährt, Jesus ist der Herr, er ist der Auferstandene und er ruft in seine Nachfolge, und er ruft dich und mich in seine Nachfolge, das ist ein Wunder, dass wir das aufnehmen können, hören können und dem folgen können. Und dann können wir auch erleben, wie Jesus uns berührt, dich und mich berührt und Heilung fließen lässt. Das kann körperliche Heilung sein. Das kann seelische Heilung sein. Es kann Heilung sein für Geist, Seele und Leib. Und das wird es auch sein, was er tut an uns oder tun will. Und uns Würde zurückgeben, uns aus der Scham rausholen, uns zu sagen, dass wir geachtete und geliebte Menschen sind. Dass er uns in die Beziehung hineinruft zu sich und in die Gemeinschaft der Heiligen, wie wir das im Glaubensbekenntnis auch aussprechen. Jesus heilt diesen Gelähmten und er gibt ihm die Würde zurück. Er ermöglicht die Beziehung zu ihm und erweckt den Glauben an ihn. Und wo wir das selber erleben, können wir nur sagen, danke, preis den Herrn. Halleluja dafür. Aber was hier geschehen ist, ihr Lieben, geschieht nicht ohne Jesus. Petrus handelt nicht aus eigener oder verliehener Kraft. Petrus und auch Johannes lassen sich von Jesus im Heiligen Geist gebrauchen. Und eines glaube ich wohl, sie haben an Jesus keinen Zweifel. Über sich selber können sie zweifeln. Kann ich das oder kann ich das nicht? Aber an Jesus gibt es keinen Zweifel. Er kann alles. Er ist allmächtig. Ihm ist nichts unmöglich, nichts zu schwer. Er kann und er will, aber er will nicht immer das, was wir wollen. Und nicht immer erleben wir das, was wir wollen. Ja, wir lesen es in der Schrift und es gab auch Zeiten, in denen das hier in der Gemeinde erlebt worden ist, dass Menschen geheilt worden sind von Gebrechen, von Krankheiten. Und wir dürfen damit rechnen. Und wenn Jesus dieses aufs Herz legt, dafür zu beten, dann können wir das tun. Aber wir haben nicht die Garantie, dass es auch so geschieht. Das ist nicht unsere Sache. Es ist Sache des Herrn. Und doch, auch wenn wir uns das wünschen, dass wir das erleben, dass Menschen geheilt werden, gesund werden, dann dürfen wir bei diesem Punkt allein nicht stehen bleiben. Denn das haben wir gerade miteinander gehört. Ich habe es zumindest so weitergegeben, dass es um eine viel größere, viel breitere Sache geht. Ja, Heilung eröffnet ein neues Leben. Gibt vielleicht Lebensqualität auch zurück. Kann den Glauben stärken oder auch wecken. Aber die Heilung ist endlich. Oder strecken wir uns aus noch größerem, noch größeres als Heilung, das wäre die Totenauferweckung. Auch das ist Jesus möglich. Auch davon gibt es Berichte. Aber ihr Lieben, auch der vom Tode auferweckt ist, muss nochmal sterben. Was will ich damit sagen? Letztendlich geht es um das, was wir auch vorhin gesungen haben, auf den Blick Ewigkeit. All das andere bleibt im Vorläufigen, im Hinfälligen, im Endlichen. Aber das, was Jesus in allem letztendlich stiften, vertiefen und festigen will, ist die Beziehung zu ihm, dass diese Beziehung zu ihm bleibt und standhaft bleibt durch unser ganzes Leben hindurch, über den Tod hinaus, in Ewigkeit. Das ist der größere Blick und der größere Zusammenhang. Und letztendlich und erstlich geht es um Jesus und das macht Petrus dann in seiner anschließenden Predigt deutlich. Aber auch, indem er sagt, ich mache das, ich tue das im Namen Jesu Christi. Es geht um Jesus. Denn nach der Heilung, nach dem Gang in den Tempel, da beginnt er Jesus zu predigen, von Jesus zu reden. Und da steht die eine Aussage Jesu im Raum, dem der Gelähmte oder ehemals Gelähmte als ein Zeugnis dasteht: Siehe, ich mache alles neu. Und das ist mehr, als dass er laufen kann. Und dafür sind Petrus und Johannes, du und ich, die Gemeinde, die Kirche, seine Gefäße. Oder sollten es sein und dürfen es sein. Die, die er gebrauchen will. Und Petrus und Johannes waren in diesem Augenblick ganz bei Jesus. Sie hörten auf ihn und sie hatten Gemeinschaft mit ihm, dem Auferstandenen. Sie wussten ihn in sich und mit sich. Und so schauten sie nicht auf sich selbst und sie vertrauten nicht auf sich, auf ihre Fähigkeiten oder Autorität, die ihnen Jesus verliehen hat. Sie schauten auf ihn, die Autorität in ihnen. Denn ohne ihn könnten sie nichts tun. Aber sie wussten sich von Jesus gerufen und beauftragt, in seinem Namen aufzutreten. Und das heißt nicht nur floskelhaft in seinem Namen etwas zu tun, sondern Jesus in die Mitte zu stellen. Der Auferstandene selber tritt aus ihnen hervor und handelt und wirkt. Und so ist der Gebrauch des Namens Jesu nicht magisch oder eine Formel, sondern es ist dieses Bewusstsein, der Auferstandene hat Raum in mir durch den Heiligen Geist. Christus lebt in mir, wenn ich Ja zu ihm sage und ihm nachfolge. Und dann ist er es und ich das Gefäß. Nur Jesus kann Wunder tun, kann heilen, kann befreien, kann in neues Leben hineinführen, damals und heute. Und heute? Kann es sein, dass wir auf der einen oder auf der anderen Seite stehen oder auf beiden? Sind wir vielleicht selbst wie der Bettler, wie der Gelähmte auf Heilung, auf ein befreiendes Wort angewiesen, auf eine Begegnung mit Jesus? Da können wir nur auf ihn hören, auf den Geist Gottes und bitten: Gibt es da etwas, wo ich deine Berührung brauche, Jesus? Wo ich deine Heilung brauche? Dein rettendes, heilendes, befreiendes Wort, deine Umarmung, deine Begegnung. Oder sind wir an der Stelle des Petrus, Heilendes auszusprechen und zuzusprechen durch den, der uns sendet, Jesus Christus? Jemanden die Hand aufzulegen, sagen: Und der Herr segne dich. Oder auch: Gibt es etwas, wofür wir beten können oder ein Wort zuzusprechen? Egal, als Bedürftige müssen wir uns nicht verstecken, nicht denken, zur Last zu fallen oder was denken denn die anderen, wenn ich das in Anspruch nehme. Sondern wir dürfen zu Jesus rufen, unsere Hände ihm hinstrecken, unsere Herzen und selbst. Und vielleicht ist es nicht mehr ein: O Herr, hilf. Und als Gesandte gilt es, sich wie Petrus und Johannes bewusst zu sein, der in ihnen lebt, der auferstandene Herr, ist stärker als alles andere und fähig zu tun, was er will. Was ich habe, was ich empfangen habe, den ganzen Herrn Jesus Christus, das gebe ich dir, das spreche ich dir zu. Im Namen Jesu Christi, dem Herrn von Nazareth. Amen.